Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Wer hat das beste Sachbuch des Jahres geschrieben? Diese Frage, die können wir jetzt noch nicht beantworten. Wir wissen aber schon, wer in die engere Auswahl gekommen ist, der Jury der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch 2019. Und diese fünf Nominierten, die sind heute Abend hier, weil sie von der Buchmesse eingeladen sind in das Literaturhaus Köln. Und darüber freuen wir uns sehr, dass alle fünf gekommen sind.
Die ich Ihnen jetzt aufzählen darf, und zwar in der Reihenfolge, in denen Sie gleich im Gespräch sind für Sie. Zunächst Frank Bies mit dem Titel Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Als zweite im Gespräch Kia Fahland mit Leonardo da Vinci und die Frauen, eine Künstlerbiografie. Wir machen dann weiter wieder mit was Historischem, mit Harald Jähner im Gespräch über sein Buch Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Dann wird es ganz anders historisch und aufregend. Wir tauchen dann ins, naja, Wien, London, der Jahrhundertwende, paar Jahrzehnte außen rum. Freuds Dinge, der Divan, die Apollo-Kerze und die Seele im technischen Zeitalter. Das ist das Buch von Lothar Müller. Und schließlich Marco Martin mit einem Reportagebuch aus Kuba, Das Haus in Habana, ein Rapport.
Ja, und wir beide, das sind René Agiger und ich bin Christian Rapansel. Und wir freuen uns nicht nur, dass die fünf Autoren hier sind, sondern auch, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Zuerst begrüße ich Frank Bies. Gemeinsam mit seinem 600-Seiten-Buch Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Ja, erstmal Gratulation zur Nominierung und guten Abend, Herr Bies.
Guten Abend, Herr Rapansel.
Warum eine Angstgeschichte?
Weil ich glaube, dass die Angst zentral war für die Art und Weise, wie viele Deutsche die Zukunft erwartet haben, weil sie den Erwartungshorizont der Deutschen geprägt hat über die ganze Nachkriegszeit in ganz unterschiedlicher Weise. Und dies resultierte meiner Meinung nach aus der speziellen deutschen Vergangenheit, der eigenen Erfahrung mit Krieg, Faschismus und Holocaust. Diese Erinnerung wurde immer wieder in die Zukunft projiziert und prägte somit auch die Erwartungshaltung vieler Deutscher.
Trotzdem Kriegsende, Neuanfang, das ist doch eigentlich eine optimistische Zeit. Machen Sie mal konkret, was für eine Angst herrschte da Ihrer Meinung nach?
Ja, mein erstes Kapitel beschäftigt sich mit der Vergeltungsangst der Deutschen, die eben auch resultierte aus dem Wissen um die Verbrechen der Nazi-Diktatur, resultierte auch aus der Übernahme einer zutiefst antisemitischen Vorstellung aus dem Dritten Reich, nämlich der Vorstellung, dass der Zweite Weltkrieg im Grunde im Interesse und auch von der Juden geführt wurde und von diesen mehr oder weniger auch orchestriert wurde. Und daher kam dann eben auch nach 1945 aus der Kontinuität dieses Glaubens und dieser Mentalitäten diese Angst vor einer jüdischen Rache, die ja größtenteils nur Fantasie war, weil in der Wirklichkeit gab es die ja so gut wie überhaupt nicht.
Also die Menschen hatten in den ersten Nachkriegsjahren wirklich Angst, jetzt würden die Juden die Brunnen vergiften. Dieses ganz alte Klischee lese ich bei Ihnen.
Genau, es gab weit verbreitete Gerüchte beispielsweise, dass jüdische Überlebende des Holocaust oder Displaced Person, also die ehemaligen Sklavenarbeiter, die Erlaubnis hätten, am Jahrestag der Reichskristallnacht im November 1945 zu plündern, mit Erlaubnis der amerikanischen Besatzungsmacht. Also diese Vorstellung, dass den Deutschen jetzt das angetan werden würde, was sie zuvor selbst den Opfern der Nazi-Diktatur angetan hatten.
Sie schreiben nun eine Geschichte der ganzen Bundesrepublik. Sie schreiben sie aber nicht rein chronologisch, sondern in so Angstzyklen. Jetzt haben wir diesen ersten Angstzyklus gerade besprochen, diese Vergeltungsangst. Was für Ängste kamen danach?
Ja, ich schreibe dann über sogenannte moralische Ängste, die sich mit einer Episode beschäftigen, die eigentlich in der Geschichtsschreibung der Bundesrepublik kaum bekannt ist, nämlich der Angst vor den Werbern für die Fremdenlegion in der französischen Zone. Dann beschäftige ich mich mit Kriegsängsten im Kalten Krieg. Es ist aber wichtig für mich auch zu argumentieren, dass die Ängste sich nicht mit der Entspannung des Kalten Krieges, dass sie mehr oder weniger verschwanden, sondern dass die Modernisierung und Stabilisierung der Bundesrepublik eigentlich wieder ihre eigenen Ängste generierte, also die Angst vor technischem Fortschritt, vor Automatisierung, die Angst oder Sorge auch um die Zukunft der Demokratie, die sowohl von links als auch von rechts geäußert wurde, beispielsweise in den 60er Jahren.
Sie geben dem dann sehr griffige Überschriften, also die moralische Angst haben Sie schon erwähnt, die moderne Angst, die demokratische Angst, die revolutionäre Angst, die apokalyptische Angst, so geht das durch. War das von Anfang an so geplant oder haben Sie nur irgendwann beim Schreiben des Buches gemerkt, nee, rein chronologisch funktioniert das nicht, ich muss das in Themen fassen?
Ja, das Buch war geplant als eine Serie von Fallstudien, die sich eben mit bestimmten spezifischen Ängsten in bestimmten Momenten beschäftigen und dann eben dem Versuch, diese Fallstudien in eine übergreifende Erzählung zu integrieren, auch mit übergreifenden Argumenten, die dann wirklich die gesamte Geschichte der Bundesrepublik in den Blick nehmen. Und es ist ja wichtig, die Bundesrepublik ist ja jetzt auch schon, hat ja schon sehr lange gedauert auch. Also ich glaube, in ein paar Jahren ist die Geschichte der Bundesrepublik so lang wie die Geschichte der Kaiserzeit, der Weimarer Republik und der NS-Zeit zusammen. Also in dieser Zeit hat sich natürlich sehr viel verändert, auch in der bundesdeutschen Gesellschaft. Und es war mein Versuch, diese wirklich dramatischen Veränderungen im Hinblick auf Angst und den Umgang mit Gefühlen auch zu beschreiben und zu erklären.
Ich habe mich gefragt beim Lesen, manches davon wirkt sehr, sehr überzeugend. Die Angst vor dem Atomkrieg, vor dem Nukleartod, vor dem Waldsterben, die Angst vor dem Klimawandel heute. An anderen Stellen war ich dann aber auch skeptisch. Wenn Sie zum Beispiel das Wirtschaftswunder anhand der Angst vor Automatisierung erzählen oder für 68, nannte das vorhin schon, das als revolutionäre Angst diagnostizieren, pressen Sie damit die Wirklichkeit nicht ein bisschen sehr in Ihr theoretisches Gebilde hinein?
Ja, es mag sein. Also mir war schon auch dran gelegen, so diese Sichtweise der optimistischen 50er und 60er Jahre etwas zu korrigieren. Das ist ja sehr präsent auch in der Literatur. Und ich finde, wenn man sich zum Beispiel die Studentenbewegung anschaut, dann ist es sehr offensichtlich, dass es natürlich diese sehr optimistische Perspektive gab, die aber immer wieder gepaart war, auch mit einer Art Paranoia. Was würde passieren, wenn die Bewegung scheitern würde? Ja. Oder auch dann, die Studentenbewegung hat ja dann auch so ein neues Gefühlsregime propagiert, wie ich das nenne. Also so diese Vorstellung, dass Gefühle und vor allem dann im Hinblick auf Sexualität gelebt werden sollte, dass das also intensiv auch erfahren werden sollte.
Aber war das nicht viel prägender als Angst?
Naja, es war aber auch eine neue kulturelle Norm. Und ich glaube, dass viele Aktivisten dann und Aktivistinnen dann auch feststellen mussten, dass sie dieser kulturellen Norm nicht immer gerecht werden konnten. Und das hat, glaube ich, auch für große so Selbstzweifel und dann auch so Angstzustände bewirkt, dass sie halt gemerkt haben, dass sich so dieses Private und das Politische nicht immer in Einklang bringen ließ, wie das eben so diese Norm jetzt erfordert hätte.
Also das Private wird politisch, die privaten Ängste werden auch immer politischer, das wird sehr deutlich. Aber so wie Sie diese Zyklen schildern, finde ich sehr faszinierend, dass ganz offensichtlich die Ängste, die wir so empfinden, wesentlich weniger individuell sind, als wir so glauben, wenn die in solchen Zyklen kommen. Was ist dann Angst in Ihrem Sinne? Ist das ein individuelles Gefühl? Ist das eine soziale Wirklichkeit? Ist das ein politisches Moment? Was ist Angst?
Ja, Angst ist zunächst mal als Gefühl natürlich sehr schwierig zu definieren. Also Wissenschaftler haben auch keine eindeutige Definition von Angst. Also das ist schwer natürlich festzumachen. Ich orientiere mich auch an dem, was die Zeitgenossen als Angst bezeichnet haben, weil ich nämlich glaube, dass die Artikulation eines Gefühls immer auch Teil der Erfahrung des Gefühls ist, also dass es so ein elementarer Bestandteil ist. Aber eine der zentralen Annahmen der Gefühlsgeschichte ist natürlich auch, dass Gefühle nie individuell sind, sondern dass sie geprägt werden von Gefühlsnormen, emotionalen Regimen, die gewissermaßen die Erfahrung und vor allem auch die Artikulation von Gefühlen mitprägen und teilweise auch bestimmen. Und dieses Gefühlsregime ändert sich natürlich massiv im Verlauf der Geschichte der Bundesrepublik.
Sie haben jetzt gerade betont, wie wichtig es Ihnen war, zu gucken, wie die Ängste in der jeweiligen Zeit empfunden worden sind. Und ich habe in Ihrem Buch auch die Warnung gefunden, aus heutiger Sicht herablassend auf die Ängste zu gucken, weil wir inzwischen wissen, welche Ängste sich alles nicht bewahrheitet haben. Was für eine Gefahr sehen Sie in diesem herablassenden Blick auf die Vergangenheit?
Ich glaube eben, dass diese Ängste auch eine historische Wirkungskraft entfaltet haben, dass es gewissermaßen so eine Diskrepanz gibt zwischen der Geschichte, die viele Deutsche imaginiert haben in ihren Zukunftsvorstellungen, und der Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat. Und vielleicht ist es ja so, dass diese imaginierte Geschichte, diese Fantasiegeschichte, die ich auch zu erzählen versuche, die sozusagen reale Geschichte auch mit beeinflusst hat. Also die Tatsache, dass bestimmte Gefahrenszenarien imaginiert wurden, auch dabei geholfen hat, diese eben zu verhindern.
Also dass der Wald nicht gestorben ist?
Genau, oder auch so die Angst um den Fortbestand der Demokratie, um die Weiterentwicklung der Demokratie, dass diese Angst eben auch Teil der Demokratisierung der Bundesrepublik war.
Sie kommen erst im Epilog auf eine Partei, die mittlerweile im Bundestag sitzt und der Sie reine Angstpolitik attestieren. Mhm. Und in diesem Epilog argumentieren Sie, Ängste, die sachlich unangemessen sind, dazu sagen, die stimmen ja gar nicht, das sei kontraproduktiv, weil sie eben als echt empfunden werden und Sie empfehlen stattdessen eine demokratische Gefühlspolitik. Uiui, was ist das?
Ja, also großes Wort.
Ja.
Naja, ich glaube eben, dass der Versuch, Leuten zu erklären, dass ihre Ängste schlicht Hysterie oder irrational wären, wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein wird, weil eben diese Ängste, wie Sie schon sagten, subjektiv immer als berechtigt empfunden werden. Und ich glaube auch, dass der Versuch, diese Ängste einzudämmen, nicht hinter diese expressive Gefühlskultur zurückgehen kann, sondern eher mit dieser Kultur operieren muss. Das heißt, dem Versuch, vielleicht konkurrierende Ängste zu mobilisieren. Also ich nenne
zum Beispiel
diese demokratischen Ängste um den Fortbestand der Demokratie, wie sie ja auch in der Geschichte der Bundesrepublik verankert sind und auch in der Vergangenheit mobilisiert wurden. Oder dann eben auch Gefühle, die der Angst entgegenstehen, also Vertrauen oder Empathie.
Der allerletzte Satz in Ihrem Buch, der lautet, wir sollten uns gut überlegen, wovor wir uns ängstigen wollen. Denn diese Ängste könnten genau die Zukunft verhindern, die Sie imaginieren. Als Abschluss, welche Angst empfehlen Sie uns?
Ich empfehle uns eine Angst oder vielleicht auch eine Sorge um den Fortbestand der Demokratie, um den Fortbestand einer offenen, liberalen, progressiven und auch multikulturellen Gesellschaft, wie sie ja in der Bundesrepublik entstanden ist und wie sie momentan, glaube ich, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen Ländern massiv in Frage gestellt wird.
Republik der Angst, so heißt dieses Buch, über das wir gesprochen haben und das für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Herr Bies, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Kia Fahland, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das kleine Gespräch, das wir führen über Ihr Buch, über Ihr gerade erschienenes Buch Leonardo da Vinci und die Frauen, das ganz vorzüglich in der Hand liegt und wo auch ganz vorzügliche Abbildungen drin sind. Ich würde eingangs am liebsten kurz mal verstehen, was gemeint ist mit dieser so unscheinbaren Wendung und die Frauen. Einerseits ist klar, dass das eine Perspektive vorgibt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Titel vorstelle wie Beethoven und die Frauen oder Lagerfeld und die Frauen, dann habe ich klarere Assoziationen als die, die in diesem Buch mir erfüllt zu werden scheinen. Denn ich habe den Eindruck, dass hier ganz unterschiedliche Sachen gemeint sind, wenn es heißt und die Frauen. Oder geht es nur um Geliebte?
Nein, es geht nicht um Geliebte. Es geht um die Kunst an sich und die hängt bei Leonardo da Vinci am Bild der schönen Frau. Die schönen Frauen oder die Frauen an sich, die führen in sein gesamtes Kunst und in sein gesamtes Weltverständnis hinein.
Aber es geht auch um Geliebte.
Auch, ja. Es geht darum, was passiert zwischen dem Künstler
und dem Modell.
Ja, aber nicht so, wie wir uns das immer vorstellen. Wir denken bei Künstler und Modell ja ganz schnell an den Meister und die Muse. Und wir haben schnell diese Vorstellungen, die aus dem 19. und 20. Jahrhundert kommen. Da ist also ein einsamer Maler, ein Berserker im Atelier und die Frau ist eigentlich so etwas Objekthaftes, die nur gemalt wird. Und das erweist sich bei Leonardo da Vinci als so grundfalsch, dass ich denke, das hat auch viel mit Malerei an sich zu tun und wie sie sein könnte. Er tritt in Dialog mit diesen Frauen und das macht gerade diese Stärke der Kunst aus.
Ja, Sie machen relativ schnell eingangs schon deutlich, dass da viel auf dem Spiel steht, ne? Dass Leonardo sowas wie die selbstbewusste Frau, wie die moderne Frau vielleicht erfunden hat. Habe ich das richtig verstanden? Also es ist ein sehr emphatisches Verständnis von und die Frauen.
Ich würde immer sagen, er hat es nicht erfunden, sondern wenn, dann ist das gemeinsam passiert mit diesen Frauen.
Ja.
Aber tatsächlich tritt uns hier eine Frau oder viele Frauen, sehr, sehr viele von der Maria über die verschiedenen Porträts, Frauen entgegen, die einen eigenen Willen haben, die selbstständig agieren, die so etwas wie eine Seele haben. Und darum geht es Leonardo ja. Er will zeigen, dass die Malerei auch eigenwillig ist und sich zum Beispiel nicht einem Auftraggeber unterwirft. Und so wenig unterwerfen sich diese Frauen auch ihren Liebhabern, die meist Herrscher waren, oder auch nur dem Verkündigungsengel. Die scheinen selbst beseelt zu sein, selbst zu agieren. Und das verbindet sich für ihn mit der Malerei. Das formuliert er auch immer wieder in seinen Schriften. Also er spricht davon, dass am Bildnis der schönen Frau sich alles entscheidet über die Malerei. Er erzählt zum Beispiel einmal, als er sagen will, warum die Malerei wichtiger ist als die Dichtung, eine Geschichte vom ungarischen König. Der bestellt einen Maler und einen Dichter. Und beide sollen seine Geliebte ehren. Und das Werk des Dichters schiebt er sofort zur Seite, denn Dichtung kann man ja nicht küssen, das ist so Papier. Das ist dagegen das Bild der schönen Frau behält er bei sich und küsst es. Und das ist für Leonardo da Vinci der Beleg für die Überlegenheit der Malerei über der Dichtung. Also für ihn geht es um viel und für ihn geht es um die Beziehung, die entsteht zwischen einem Betrachter und einem Bild. Und das ist eben ein Austausch, ein Dialog, das ist etwas Gleichberechtigtes. Das hat nichts von diesem Verständnis, ein Subjekt trifft auf ein Objekt, was wir oft haben.
Und er schafft es, also der männliche Künstler erschafft dieses weibliche Objekt, davon hat es nichts.
Genau. Damit hat es gar nichts
genau.
Sie machen etwas gemeinsam.
Ja, so verstehe ich das und Sie haben es auch gerade schon gesagt, dass aber diese andere Perspektive, die ist ja tief verankert in der Kulturgeschichte eben, die, dass der Künstler etwas schafft, ein Objekt schafft, worüber er dann froh ist, auch dass es noch ihn selbst überlebt und so weiter. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie mit Ihrem heutigen Blick bei Leonardo diese völlig andere Herangehensweise haben erkennen können?
Also ich hatte das Gefühl, man muss ihn erstmal freilegen. Er hat ja eine Rezeptionsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, die sehr eigen ist, die sehr geprägt ist, zum Beispiel von Benito Mussolini, der eine große Leonardo-Ausstellung 39 gemacht hat, der der Meinung war, er ist der größte lebende Italiener und er hat jetzt den größten toten Italiener. Und das war ein ganz martialischer Leonardo, der den Leuten da entgegengetreten ist. Ein Ingenieur, der sich die Erde untertan machen will. Passte natürlich, Kriegsausbruch 39. Ein Krieger, genau. Und das ist so falsch. Also Leonardo sagt über den Krieg, es ist eine Pazzia bestialissima, es ist eine bestialische Verrücktheit. Und er reibt sich an dem Krieg. Er setzt sich damit ganz anders auseinander.
Und er selbst auch im Krieg gewesen.
Als Militäringenieur, ja. Und sein Verhältnis zur Natur ist eins der respektvollsten, was Sie in der ganzen Renaissance finden. Er hat hohe Achtung vor der Natur. Auch das verbindet ihn wiederum mit den Frauen. Denn die Frauen können gebären, sie können Leben schaffen. Davor hat er Achtung. Er ist selbst der Meinung, er kann es auch, nämlich im Atelier. Das verbindet sie. Und er würde nie andere Schöpfer, Schöpferinnen verachten. Und ich glaube, er ist da wirklich vereinnahmt worden. Da muss man ganz, ganz viel freiräumen und zurückgehen zu den frühen Quellen, was ich gemacht habe. Ich habe viel natürlich die Texte von ihm selbst gelesen, viel von Augenzeugenberichte gelesen, Gerichtsakten. Er hatte ja mal eine Anklage wegen Sodomie. Und die Dichtung der Zeit sagt ganz viel aus über das Verständnis dieser Kunst. Und dann entsteht da ein ganz anderer Leonardo. Und man hat das Gefühl, dieses Machotum, das ist was Modernes.
Wobei Sie sich ja auch auseinandersetzen mit Vasari beispielsweise, dem ersten Leonardo. Biografen.
Ja, also. Ja, klar. Vasari ist schon ein bisschen später. Aber es gibt auch noch frühere Quellen. Und es gibt eben vor allem auch, es gibt zum Beispiel Gedichte über diese Frauenbilder. Die sagen ganz viel aus. Und zum Teil haben wir sogar von den Frauen, die er gemalt hat, Selbstzeugnisse. Das ist ja was ganz Besonderes, weibliche Selbstzeugnisse aus der Renaissance zu bekommen. Und mit dieser Quellenlage entsteht für mich ein ganz anderer Leonardo, der erstaunlich gut auch in unsere heutige Zeit passt.
Vielleicht können wir das einmal versuchen oder zweimal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Also, dass Sie ein oder zwei Bildnisse uns mal wachrufen und erklären, inwiefern da jetzt eine Frau beispielsweise nicht nur schüchtern im Profil, sondern straight mit dem Blick zum Betrachter gemalt worden ist.
Ein Beispiel ist Ginevra di Benci, eine junge Dichterin, die gedichtet hat zu einer Zeit, als es ja eigentlich noch gar keine Dichterin gab oder jedenfalls keine, die im großen Rahmen publiziert haben. Die hatte aber einige Anerkennung mit ihren Gedichten. Sicher überliefert ist eine Zeile, die heißt, ich bitte um Entschuldigung und ich bin ein Bergtiger. Darin sehen Sie schon die ganze Ambivalenz von Weiblichkeit in dieser Zeit, also von weiblicher Stärke, für die sie sich gleichzeitig auch entschuldigen muss. Also eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, die verehrt wurde von einem venezianischen Humanisten, Bernardo Bembo. Und diese Frau ist die Frau, mit der gemeinsam Leonardo da Vinci das erste psychologische Porträt Italiens entwickelt, nämlich ein Porträt, was reagiert auf die Menschen vor dem Bild. Die Frau ist sehr in sich versunken mit ihrem Blick. Also man ahnt, da passiert ganz viel hinter diesen Augen. Die hat ein Innenleben und gleichzeitig wendet sie aber das Gesicht nach außen. Und das passiert in einer Zeit, in der Frauen noch die Fähigkeit zu lieben abgesprochen wird. Also wir haben Diskussionen in der Zeit, können die überhaupt lieben oder sind die nur die Empfängerinnen des männlichen Samens?
Vielleicht kurzer Blick noch auf ein zweites. Eine Dame namens Cecilia Galerani. Die Dame hält was in der Hand.
Ja, sie trägt ein sehr bissiges Hermelin. Und,
Am Herzen.
Sie drückt es an. Und die beiden agieren Hand und Pfote. Sie sind eine Einheit. Man vergleicht die Schnauze und die Nase, die in einer Linie liegen. Also da passiert etwas auch zwischen den beiden Figuren auf dem Bild. Und das hat einfach eine unglaubliche Dynamik und Bewegung und ist das erste Bild, an dem er diese Bewegung entwickelt. Also etwas, was sich bewegt, hat ja auch eine Seele in seiner Sicht. Und auch da wieder passiert ganz, ganz viel. Und das geht letztendlich bis zu dem Bild, was Sie alle kennen, zu der Mona Lisa. Und an diesen Bildern entwickelt er sein komplettes Kunstverständnis und nicht nur das, auch sein Weltverständnis. Also im Hintergrund der Mona Lisa ist ja eine Landschaft zu sehen. Und wenn Sie genau gucken, sie lächelt der fruchtbaren Seite dieser Landschaft zu, nicht der gesamten Landschaft. Die hat nämlich auch ein ausgetrocknetes Flussbett hinter sich. Davon wendet sie sich ab und er sieht diese innere Verbindung zwischen den Frauen, die gebären können, die Leben schaffen können und damit die Welt am Laufen halten, und der Natur. Denn er war ja auch sehr stark, wie viele Zeitgenossen wir haben gerade viel über Ängste gehört, von Ängsten geprägt. Also er hat den Weltuntergang imaginiert. Entweder würde die Erde vertrocknen oder ertrinken, war seine Vorstellung, mit einer zweiten Sintflut. Das hat er auch immer wieder gezeichnet. Und dagegen setzen diese Frauen tatsächlich auch die Idee des Neuanfangs, das Leben geht erstmal weiter. Und das ist aber sehr, sehr respektvoll gemeint.
Vielleicht zum Abschluss ein winziges Thema, nämlich dieses Thema Natur, das Sie jetzt gerade schon angespielt haben. Hier das Tier in der Hand, am Herzen getragen. Bei der Mona Lisa die Landschaft im Hintergrund. Ich sag mal, völlig holzschnittartig gibt es ja einen riesigen Strom in der Kulturgeschichte, wo Frau und Natur eher eins sind und die Frau ins Reich der Natur gehört. Und das ist nicht unbedingt frauenfreundlich gemeint. Wie würden Sie das Verhältnis der Frauen von Leonardo zur Natur abschließend?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich erkenne in dieser Verbindung zwischen Natur und Frau, die er herstellt, nichts Abwertendes. Sondern dadurch, dass es gleichzeitig auch ein Dialog ist, in den die Menschen vor dem Bild, mit dem Bild treten, erkenne ich da eher einen intensiven Austausch und gerade diese Abwertung eben nicht. Und ich denke, das fehlt einfach in der Betrachtung. Also die Frauen werden ja oft ausgeblendet. Leonardo hat fast nur Frauen gemalt oder mehrheitlich. Also wir haben keinen erwachsenen Christus, wir haben keine Herrscherporträts. Das interessiert ihn alles nicht.
Zahlenverhältnisse in Männer- und Frauendarstellung sind erdrückend.
Genau, die sind gegenteilig wie bei Bestenlisten von Sachbüchern. Also er malt tatsächlich hauptsächlich Frauen. Also selbst wenn er die Heilige Familie malt, dann muss man den Josef suchen. Die kommen da nicht vor, die sind nicht wichtig für ihn. Also das muss man einfach mal besprechen. Und das wird in der Regel wenig besprochen, es wird so als selbstverständlich genommen. Ich denke aber, das ist ganz, ganz zentral, weil es so viel über sein Kunstverständnis aussagt.
Vielleicht auch ein Neuanfang in der Leonardo-Biografik. Jedenfalls ein glänzend geschriebene Künstlerbiografie, Leonardo da Vinci und die Frauen. Kia Fahrland, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dank Ihnen für das Gespräch.
Jetzt springen wir wieder in die Gegenwart oder fast in die Gegenwart, zumindest von Da Vinci aus betrachtet, nämlich in die Nachkriegszeit, in die Jahre, in der die beiden deutschen Staaten entstanden sind. Darüber hat nämlich der Kulturjournalist Harald Jähner ein Buch geschrieben, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Auch dieses Buch ist nominiert. Auch Ihnen gratuliere ich dazu. Guten Abend, Herr Jähner.
Guten Abend.
Es ist ja heute kaum noch vorstellbar, wie gründlich damals alles zusammengebrochen ist. Sie schreiben an einer Stelle, die Polizisten wussten nicht mehr, ob sie noch welche waren. Wer eine Uniform hatte, der verbrannte sie. Und die Funktionäre, die sprangen aus den Fenstern. Ist es dieser düstere Teil, weshalb Sie die Zeit als Wolfszeit bezeichnen?
Die Leute empfanden das selbst als Wolfszeit. Das war so ein beliebter Begriff damals. Also der Mensch wird jetzt dem Menschen zum Wolf, sagte man. Damit meinte man der pure Egoismus. Also wo die Ordnung endet, fängt das Reich des Wolfes an, hieß es. Und diese Wolfsnaturen, die einem auf dem Schwarzmarkt übers Ohr hauten, die prägten diesen Begriff Wolfszeit.
Jetzt Ist es so, dass wir aus Familiengeschichten und dergleichen, aus Erzählungen wissen, wie furchtbar hart und entbehrungsreich die Nachkriegsjahre waren? Da hören wir vom Leben in Ruinen, vom Schwarzmarkt, von den Hamsterzügen. Tatsächlich lebt Ihr Buch aber sehr stark von den Gegensätzen. Ja, gab es alles, aber, und dann kommt ein ziemlich großes Aber. Die Deutschen, die haben direkt nach dem Krieg, die haben gefeiert, die haben getrunken, auch wenn es Molke statt Alkohol war. Die Kinos brummten, die Tanzcafés erst recht und 1946 schon zog der erste Karneval durch die Trümmer von Köln. Woher kam denn bitte diese gute Laune?
Ja, es war auch Alkohol. Naja, die gute Laune kam aus dem Entsetzen. Also die Nähe des Todes führt gleichzeitig zu einer ungeheuren Steigerung des Lebensgefühls und der Lebensintensität. Wer dem Krieg entronnen ist, der hat zunächst mal viel Grund zu feiern. Manche hatten das überhaupt nicht. Die empfanden auch die Tanzwut, die sich nach 45 einstellte, als makaber. Aber die meisten kümmerte das nicht. Die hatten einfach Lust zu feiern, zu tanzen, andere Leute kennenzulernen. Und die empfanden die Anarchie, die sich einstellte, unmittelbar nach der Kapitulation, als einen Tummelplatz, auf dem man sein Glück machen konnte und finden konnte.
Jetzt haben wir diesen Kontrast. Wie ging das Tanzen angesichts der Schuld, die man doch eigentlich hätte empfinden müssen, aber irgendwie nicht so richtig empfand?
Ja, das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Also ich wollte diese Zeit verstehen, das war mein Hauptantrieb. Ich hatte zunächst keine These. Ich wollte einfach begreifen, wie die Deutschen mit der Anarchie klarkam, die ihnen wirklich nicht liegt, wie sie klarkam ohne dieses Reich, das sie ja geliebt hatten, wie sie klarkam mit den neuen Herren, mit den Besatzern. All das hat mich fasziniert und vor allen Dingen, wie sie mit dieser Schuld klarkam und wie Verdrängung wirklich funktioniert. Wir stellen uns Verdrängung immer so als was ganz Muffiges, Schweigendes, Vertrotztes vor. Das Gegenteil war der Fall. Also die 50er Jahre und auch die Nachkriegszeit war ungeheuer eloquent. Und es gibt viele Beispiele, wo man gerade im Moment des Redens über die Vergangenheit sie gleichzeitig verdrängte. Also dieses Ineinander von Aufklärung und die wahren Opfer beiseite schieben und sich selbst an die Stelle der Opfer stellen, die ist ungeheuer typisch für diese Zeit. Und all diese Prozesse haben mich fasziniert, ja.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind nicht unbedingt mit einer These rangegangen und in der Tat, ich habe das auch gelesen als ein sehr, sehr pralles Lesebuch. Ich will nur ein paar Schlaglichter nennen. Also es geht um das Leben in den Trümmern, es geht um das Herumirren und das Herumwandern all der Vertriebenen und der Befreiten. Es geht ja um die Tanzwut, die haben Sie schon genannt. Es gibt ein Kapitel zur Liebe, zum Schwarzmarkt, den Hunger nach Kunst, Kultur. Es gibt auch ein Kapitel zu dem Design der 50er Jahre, das ja bis heute prägt. Und wenn wir heute Fotos von damals sehen, ich spreche jetzt von diesen Trümmerbildern, dann hat das für uns so einen morbiden Charme. Was mich überrascht hat, war, dass das offensichtlich die Menschen damals auch schon so empfunden haben. Sie schreiben, es gab Fotokurse, wie man Trümmer besser fotografiert.
Ja, das gehört zu den Dingen, die mich ungeheuer überrascht haben. Viele Leute fanden die Trümmer faszinierend und in gewisser Weise sogar schön. Auf jeden Fall angemessen.
Von der zerstörten Anmut war die Rede.
Richtig. Also es gibt gerade hier in Köln viele Beispiele, wo Kunsthistoriker durch das völlige zerstörte, ausgebrannte Köln liefen und plötzlich die Empfindung hatten, diese gotischen Gebäude, ausgeglüht wie sie waren, hätten plötzlich so was Echtes, was sie nie besaßen, befreit von dem ganzen Zierrat. Auf der einen Seite sahen sie da drin ein Gottesurteil, auf der anderen Seite aber auch so einen ästhetischen Zugewinn. Und das hat was wirklich sehr Irritierendes, diese Mischung aus Empfindsamkeit und absoluter Kälte, die daraus spricht. Also eine ungeheure Abgebrühtheit. Auch dieser Hass aufs Ornament.
Es gab Entstückungsprämien, also was der Krieg noch verschont hatte an Ornament, wurde abgeschlagen.
Ja, ja, man empfand das Ornament unerträglich und wollte tatsächlich den Kahlschlag, sowohl in der Literatur, also die Kahlschlag-Poesie, mit all dem Hass auf das Ornamentale ausschweifend erzählen. Und auch den Bau empfand man schön, wenn er nackt war. Und das Ornament da drauf, den Stuck, nannte man auch so abwerfend den Bewurf. Und für dieses Abkratzen und Abklopfen des Bewurfes gab es sogar Prämien, also die sogenannte Entstückungsprämie, die von den meisten Kommunen gezahlt wurden. Und deshalb sehen auch viele Gründerzeitbauten noch immer so nackt aus.
Eng verbunden mit den Trümmerfotos sind natürlich auch die Fotos von den Trümmerfrauen, die, wenn man drauf genau sieht, nachdem sie uns in dem Buch darauf hingewiesen haben, auf diesen Fotos immer eigentlich ziemlich sexy aussehen, ziemlich tough. Diese Trümmerfrauen. Und Sie schreiben über die Trümmerfrauen, dass die ja nicht nur all das weggestemmt haben, dass die nicht nur in den Jahren der Abwesenheit ihrer Männer deren Rolle mit übernommen haben, sondern vor allem, dass die in dieser Zeit auch gelernt haben, ich zu sagen. Und dann kamen die Männer ausgemergelt zurück und wollten wieder Chef sein in der Familie.
Ja, die Frauen hatten natürlich ungeheuer viel gelernt in dieser Zeit. Die Mütter waren Familienoberhäupter in dieser Zeit. Und die hatten mit ihren Kindern so ein sehr kooperative Teams gebildet, mit der sie diesen chaotischen Alltag bewältigten. Und das waren ganz ausgefuchste Teams mit einem ungeheuer engen Verständnis zwischen den Müttern und den Kindern. Und in diese Teams, genau, in diese Teams kamen die Männer zurück und wollten eigentlich wieder diese Macht als Haushaltsvorstand an sich reißen, wollten wieder Ordnung in die Sache bringen. Aber sie brachten zunächst mal nur schlechte Laune. Sie waren verbittert, über die Kraft der Frauen, dass sie das alleine ohne sie geschafft hatten. Sie waren auch immer misstrauisch, dass sie was mit den Feinden anfangen würden, dass sie eigentlich mit Amis lieber rumkokettieren würden als mit ihnen selbst. Und da hatten sie natürlich recht, weil diese Heimkehrer in der Regel ein jämmerliches Bild boten. Nicht nur, dass sie ausgezehrt waren, wofür sie nichts konnten, sondern sie waren auch in einer wahnsinnig ungerechten Weise schlecht gelaunt.
Und ausgebrannte Luschen, schreibe ich an einer Stelle. Und da passiert dann das, was eigentlich gar nicht zu vermeiden ist. Direkt nach dem Krieg eine riesige Scheidungswelle rollt durchs Land.
Ja, diese Scheidungswelle ist ganz markant, weil die Frauen die Nase voll hatten. Und diese Scheidungswelle wird gefolgt von einer genauso markanten Heiratswelle. Das ist ein ganz interessantes Auf und Ab. Was den Frauen damals zu schaffen machte, war ihre Überzahl, beziehungsweise die Minderzahl der Männer.
In Berlin angeblich auf 6 Frauen ein Mann.
Ja, das war damals immer, hieß es auch in der Presse immer, 6 Frauen ein Mann. Das war ein bisschen übertrieben, wenn man die absoluten Zahlen sieht. Aber wenn man diese heiratsfähigen, interessanten Jahrgänge sieht, erotisch interessanten Jahrgänge, stimmt das annähernd. Da war ja tatsächlich nur noch 2/5 zurückgekehrt quasi von Männern. Entsprechend hart wurde plötzlich der Geschlechterkampf. Also die Frauen, die am Anfang noch ungeheuer solidarisch miteinander waren, die gerieten in unglaubliche Misstrauensverhältnisse zueinander.
Ich finde diesen kurzen Umbruch, erst die Scheidungswelle und dann die Hochzeitswelle, das finde ich sehr spannend, weil aus dieser Zeit der Scheidungswelle, da erzählen Sie uns, dass zum Beispiel die Zeitschrift Konstanze, die Vorgängerin der heutigen Brigitte, dass in den Schlagzeilen die Frauenmacht gefordert wurde und Männlichkeit überhaupt in Frage gestellt wurde. Das sind ja Schlagzeilen, die könnten wir uns ja heute auch noch vorstellen. Und dann dreht sich das in so ganz kurzer Zeit und der sprichwörtliche Muff der 50er Jahre mit der sehr schlecht gestellten Frau kommt. Wie konnte das? Liegt das nur an der demografischen Überzahl der Frauen?
Nein, das spielte schon eine Riesenrolle. Aber dann spielte auch die Arbeitsmarktpolitik eine Rolle. Es gab zum Beispiel ein Verbot von Doppelverdienerei im öffentlichen Dienst. Wenn der Mann im öffentlichen Dienst war, dann sollte die Frau zu Hause bleiben. Der wurde dann einfach gekündigt. Und das war mit so einem ganz perfiden Argument verknüpft, dass ja diese Familie schon gut versorgt sei, alle anderen, es gäbe noch genügend Arme und dann müsste man eben zurückstellen seine Ansprüche. Aber das war natürlich ein Angriff auf Frauen.
Und so drehte sich das ganz schnell wieder zurück. Ich habe schon vorhin gesagt, Ihr Buch, das lebt von den Gegensätzen. Und so gibt es da eben auch die Gegensätze. Diese Konstanze, die druckte eben auch sehr rassistische Schmähgedichte gegen Schwarze, die sich einbildeten, jetzt könnten selbst sie eine deutsche Frau bekommen. Überhaupt war die deutsche Gesellschaft durchzogen von Ressentiments, von Rassismen, keinerlei Schuldbewusstsein. Die als Zwangsarbeiter geknechtet worden waren, die wurden als heimatloses Gesinde bezeichnet. Sie haben dann aber in Ihrem Buch eine Pointe, nämlich dass die Deutschen, die sich immer als die Volksgemeinschaft empfunden hatten, plötzlich auf sich selber geworfen waren, weil ja plötzlich die Deutschen als Vertriebene auch zurückkamen und sie denen mit demselben Hass begegnet sind.
Ja, die Vertriebenen kamen erst über Ostdeutschland, aber dann viele gleich weiter, hauptsächlich nach Bayern und Norddeutschland, nach Schleswig-Holstein, viel aufs platte Land. In Schleswig-Holstein waren es zum Teil 50% Vertriebene. Die wurden empfangen mit einem unerträglichen Hass. Das Interessante ist, dass die Deutschen plötzlich wieder das Motiv des Stammes wiederbelebten. Von den Deutschen als Volk redete kaum noch einer. Plötzlich ging es wieder um die Stämme, um den Stamm der Franken, den Stamm der Friesen, der jetzt in seiner kulturellen Identität beeinträchtigt sei durch die anderen, die da aus dem Osten zuströmten. Man redete die unverblümt als Polacken an. Und die Deutschen machten mit diesen Vertriebenen ihre erste wirklich multikulturelle Erfahrung mit sich selbst. Die hatten andere Rituale, die hatten auch, selbst wenn sie der gleichen Glaubensgemeinschaft angehörten, zum Teil andere liturgische Vorstellungen, andere Begräbnisriten und vor allen Dingen ganz anderes Essen. Die rochen oft nach Knoblauch. Dieses Knoblauch ist ein ständiges Thema, mit dem man gegen Vertriebene hetzte. Und in dieser multikulturellen Erfahrung, in diesem Zerwürfnis mit sich selbst, das ist für die Deutschen ungeheuer wichtig gewesen, weil auf diesem solide zerstrittenen Fundament ließ sich kein Nationalismus mehr aufbauen.
Das waren jetzt nur ein paar Facetten von einem wirklich unglaublich prallen Buch, mit dem Sie sehr viel Alltagsleben schildern, mit sehr vielen Bildern das Ganze auch toll darstellen. Harald Jähner ist dafür für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert mit diesem Buch Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Vielen Dank, Herr Jähner.
Ich danke Ihnen.
Lothar Müller, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Lothar Müller ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Sachbuchkategorie Freuds Dinge heißt sein Buch. Der Untertitel: Der Divan, die Apollo-Kerzen und die Seele im technischen Zeitalter. Und ich würde gerne ganz von außen beginnen, das Gespräch. Denn dieses Buch ist auch als Gegenstand ausgesprochen attraktiv gestaltet. Ich habe leider den Schuber nicht dabei. Es gibt aber einen Schuber, der alleine schon sieht schön aus. Die Seiten sind schwer und liegen gut in der Hand. Es gibt viele Abbildungen von unterschiedlicher Darstellungsqualität. Vielleicht können Sie, Herr Müller, uns ein bisschen von dem Umschlag beschreiben. Da sind so Werbeanzeigen drauf.
Ja, die Werbeanzeigen spielen eine große Rolle, weil in dem Zeitalter, in dem Freud lebte, also sowas wie eine ungeheure Multiplizierung der Dinge stattfand. Das hat halt einfach zu tun auch mit der Entwicklung der Warenwirtschaft, des Kapitalismus im 19. Jahrhundert, der industriellen Gesellschaft, in der er aufwuchs. Das sind alles Anzeigen aus Tageszeitungen, die sich zum Teil auf Dinge beziehen, mit denen Freud jetzt nicht vielleicht selber immer umging, die aber in den Träumen und Erinnerungen seiner Patienten eine Rolle spielt.
Apollo-Kerzen, also, ja. Die sind da irgendwo drauf vertreten, die haben es in den Titel geschafft.
Ja, die tauchen in einem Traum einer jungen Ehefrau auf und die spielen da eine eigentümliche Doppelrolle. Also zunächst eine, die man bei Freud sofort erwartet. Also dass die Kerze ein Symbol fürs männliche Glied ist, ist sozusagen inzwischen Alltagswissen. Aber die heißen eben Apollo-Kerzen. Und dann kommt noch so ein zweiter Strang der Deutung rein, der hat dann zu tun mit Mythologie. Also die Mythologie und die Industrie.
Wegen Apollo.
Wegen Apollo. Die Firma, die das hergestellt hatte, die residierte ursprünglich in einem Apollo-Saal. Das war dann der Fabriksaal. Und die waren dann clever und klug genug, ihr Produkt, weil es ja was mit Licht zu tun hatte, dem Lichtgott Apoll zuzuordnen und machten damit Werbung und gehörten auch zu den ersten Produkten, die sozusagen markenschutztechnisch auftraten. Also die ihre Produkte schützten. Die sind nur echt, wenn am Boden der Kerze die Lyra gezeigt wird. Die wird gewissermaßen in das Produkt selber einimprägniert.
Ja. Wenn sie eingepackt sind auch, oder?
Ja,
lässt sich das auch psychoanalytisch interpretieren?
Eigentlich kann man jede Umhüllung psychoanalytisch interpretieren. Das war aber jetzt nicht mein unmittelbarer Zugang, sondern die Idee bei Freuds Dinge ist, dass die Dinge in den Analysen, die Freud gemacht hat, aber auch in den Geschichten, die er von seinen Patienten erzählt, eigentlich Nebendarsteller sind. Und sie spielen eine ähnliche Rolle wie die unscheinbaren Erinnerungen und die kleinen Geschichten, die die Patienten ihm erzählen. Und wenn man die Dinge so behandelt, wie Freud diese kleinen Details des Seelenlebens, aus denen er seine Interpretationen zieht, so ist die Grundidee, dann versteht man die Wege, auf denen er selbst zu seiner Theorie gekommen ist. Also er arbeitet zum Beispiel mit einem Mikrotom. Mikrotom sind so ganz feine Schneidemaschinen, mit denen man Gehirnschnitte machen konnte. Und das sind sozusagen die
natürlichen. Sieht aus.
Also man ja, das absurde Dinge. Das ist hier so ein Mikrotom. Das sind die natürlichen Bundesgenossen in der damaligen Forschung des Mikroskops, um die Gehirne möglichst transparent, durchschaubar, erforschbar zu machen. Freud war da an vorderster Front sozusagen mit beteiligt. Und er kommt aus der Welt der Neuropathologie und auch aus der Welt dieser Instrumente und Apparaturen und hat die nicht nur einfach benutzt, sondern in diesen Instrumenten, und das ist immer so in der Wissenschaftsgeschichte, die Dinge in der Wissenschaft sind nicht einfach neutrale Dinge. Die sind gewissermaßen komprimierte Hypothesen, also eine Luftpumpe, beinhaltet bestimmte Vorstellungen darüber, ob es ein Vakuum gibt. Und das ist für die Wissenschaftsgeschichte sehr bedeutsam. Und der Ausgangspunkt jetzt in dem ersten Kapitel von dem Buch ist ein Gerät, was es gar nicht gibt, aber das Freud sich vorgestellt hat, die Lustpumpe.
Die Lustpumpe, die einmal vorkommt.
Die kommt einmal nur vor in seinen Briefen an Wilhelm Vlies. Und man kann sich aber schon fragen, wie hätte das Ding denn normalerweise funktionieren können? Wenn Sie einen Begriff wie Lustpumpe entwickeln, dann kaufen Sie damit gewissermaßen die Mechanik der Pumpe ein zur Erklärung von einem psychischen oder affektiven Geschehen. Und das ist für die Theorieentwicklung bei Freud gar nicht so unbedeutend.
Jetzt haben Sie ganz viel von diesem Umschlag her eigentlich erzählt. Es fing an mit Apollo-Kerzen, die hier drauf waren. Und das ist natürlich auch der Grund gewesen, warum ich mit dieser Äußerlichkeit dieses Buches kurz aufgehalten habe. Nicht die reine Bibliophilie, sondern eben der Umstand, dass auch dieses Buch ein Ding ist und das eben auf eine besondere Weise in dem Verlag Andere Bibliothek gestaltet ist. So wie Sie Freuds Dinge behandeln, nämlich einfach die Dinge, die dort in den Texten, in Fallgeschichten und vielen an den Vorlesungen, in der Traumdeutung und so weiter vorkommen, die als Dinge zunächst mal ernst zu nehmen. Und das aber bei einem Autor, wo jedes Ding sofort symbolisiert und interpretiert wird. Wie haben Sie es geschafft, sich zu bremsen und nicht selbst sofort in so einen interpretativen Überschwang zu geraten?
Meine Grundbewegung ist die, dass ich vom psychoanalytischen Objektbegriff, den es ja gibt, zurückgehe zu den Dingen, wie sie im Alltagsleben erscheinen. Also ich gehe den umgekehrten Weg, den Freud selber gegangen ist. Freud selber nimmt die Dinge und baut sie gewissermaßen ein in seine Deutungsstrategien. Und er baut sie vor allem ein in die Gleichnisregister, mit denen er seine eigene Wissenschaft erläutert. Und da gibt es einen ganz eigentümlichen Mechanismus. Die Benennungsideen, die die Industrie im 19. Jahrhundert hat, die sind ganz stark ausgerichtet, wie hier bei diesen Apollo-Kerzen, an der antiken Mythologie. Und dieses Bündnis von Mythologie und Industrie, das ist eine erstaunlich naheliegende Parallele zu dem, wie Freud selber arbeitet. Sein gewissermaßen erfolgreichstes begriffliches Produkt ist der Ödipus-Komplex. Und seine zweite Ressource, neben den technischen Apparaturen, mit denen er das Seelenleben erklärt, er spricht ja immer vom psychischen Apparat. Und der Begriff Apparat, der verweist unmittelbar auf diese Gerätewelt, aus der auch die Experimentalwissenschaften der Zeit ihre Metaphern beziehen.
Mit dem Sie das ganze erste große Kapitel bevölkern. Ja. Ein Effekt, so auf Freud zu gucken, ist, dass Sie ihn sehr stark eintragen in diese Epoche der Industrialisierung oder auch der Mechanisierung oder so. Und das hängt nicht zuletzt zusammen mit all den Apparaten, die da auftauchen. Wir können die jetzt leider nicht mehr alle aufzählen, die vielen Spulen und Vasen und ich weiß nicht, was da alles auftaucht. Eine große Frage, die vielleicht klein zu beantworten ist. Sie haben erwähnt, dass die Apollo-Kerzen am Anfang standen. Als Leser findet man ja auch oft noch andere Einstiege oder Anfänge oder so. Und ein anderer, den Sie anbieten, ist ein Satz von Friedrich Nietzsche, nämlich die, ich glaube, briefweise geäußerte These, dass unser Schreibzeug, unser Werkzeug, unser Zeug mitschreibt an unseren Gedanken. Und dass Sie diesen Gedanken, diesen Satz ausprobieren wollen, an diesem Zeug. Mich würde interessieren, inwiefern? Also inwiefern schreibt denn das Zeug mit an unseren Gedanken?
Ja, Nietzsche hat diesen Gedanken ja auf seiner Schreibmaschine geschrieben. Ja. Und diese Schreibmaschine enthielt nur Großbuchstaben. Auf so einer komischen, die sieht aus wie so ein, eigentlich wie so ein Kopf mit Haaren, also so ein Kugelkopf sozusagen. Ja. Eine runde Schreibmaschine, wie ein Igel eigentlich, genau. Und das schrieb er also in Großbuchstaben an seinen Freund und meinte damit, dass die Geschichte der Schreibgeräte vielleicht was zu tun hat mit der Gedanken- und Ideengeschichte. Das ist uns heute eigentlich ein Gedanke, der durch die Medienentwicklung eher vertrauter geworden ist. Dass gewissermaßen die Frage, mit welchen Technologien Menschen schreiben, dass die was zu tun haben könnte, ist eigentlich der klassische Gedanke von Marshall McLuhan. Ja? Dass die Medien, mit denen wir umgehen, Verschriftlichungsmedien, die Gedanken, die wir haben, nicht ganz unberührt lassen. Das ist eine Grundeinsicht, die irgendwie bei Nietzsche vorgeformt ist. Zeug, haben Sie vollkommen recht, ist der weitere Begriff. Ich habe dann den Begriff Zeug im Sinne des Grimmschen Wörterbuchs genommen. Das sind sachliche Konkrete aller Art. Und Konkrete haben immer irgendwie spezielle Räume und Orte, an denen sie auftauchen, die werden also miterzählt. Und das ist, glaube ich, einfach ein anderer Weg, sich zu einer Wissenschaftsgeschichte, etwa solch einer eigentümlichen Wissenschaft wie der Psychoanalyse durchzuarbeiten, als wenn man Gedanken- und Ideengeschichte betreibt. Und es stimmt schon, dass das Mikrotom in den Schriften von Freud untergründig mitarbeitet und dass die Gegenstände, mit denen er umgeht, in den Träumen eine große Rolle spielen. Also zwei Beispiele nur ganz kurz. Das eine sind Träume, in denen Wissenschaftler in ihren Apparaturen verschwinden. Also es gibt den Chemiker, der in dem Kolben sich auflöst, an dem er immer täglich arbeitet, in Freuds Geschichten und das wird dann interpretiert. Die zweite Geschichte, die finde ich sehr interessant. Freud war ja auch zeitweilig sehr physiologisch tätig in der Welt Ernst von Brückes, das war der Lehrer, und da musste er sich in einem Traum, sagte ihm dieser Lehrer Ernst von Brückes, sezieren Sie sich doch mal selber. Und das macht er dann im Traum und fängt an, seinen Unterleib zu sezieren und wundert sich selber, während er das tut, warum er eigentlich dabei kein Grauen empfindet. Da kann man lange drüber nachdenken. Und ich glaube, es hat was zu tun damit, dass selbst im Traum vielleicht bei von der Wissenschaft durchkomponierten Menschen wie Freud noch etwas von dem lebendig ist, was man die notwendige affektive Distanz des Pathologen zu seinem Gegenstand nennen könnte. Und es ist für die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts durchaus charakteristisch, dass jemand einen solchen Traum träumen kann, in dem ihm diese Fähigkeit sogar gegenüber der eigenen Leiche gelingt.
Ich bin sehr dankbar, insbesondere für dieses zweite Beispiel noch. Das hat eine gewisse Wucht und vor allem machen diese Beispiele tatsächlich deutlich, dass das eine sehr eigene und reichhaltige, voller Beispiele Reise ist durch den Kosmos Freuds. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Lothar Müller.
Vielen Dank, René Agiger.
Für den Schluss haben wir uns ein Buch aufgehoben, das sich gleich in mehreren Dingen von den bisherigen Büchern unterscheidet. Das Buch Das Haus in Habanna von Marco Martin. Dieses Buch, das ist deutlich persönlicher geschrieben als die anderen Bücher, die nominiert sind. Und wer gerade bei Freud vielleicht ein bisschen mehr Sex erwartet hatte, jetzt kommt der Sex. Dieses Buch ist nämlich auch sehr intim und es ist aber gleichzeitig auch so politisch, wie eben ein Rapport aus Kuba sein muss. Und mit diesem Buch ist Marco Martin ebenfalls für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert. Guten Abend, Herr Martin.
Hallo, guten Abend.
Jetzt ist Kuba eine Insel der Projektionen. Das reicht von der Revolutionsromantik bis zur Schreckensdiktatur. Die Revolutionsromantik, das ist sehr schnell klar, das ist so gar nicht Ihre Sache. Aber es ist trotzdem knifflig, in welcher Rolle Sie denn da eigentlich hingehen. Denn Sie schreiben, Sie wollen kein Zoobesucher sein. Sie sagen, ich will kein Beobachtungsprofiteur der Agonie und der offensichtlichen Schlussphase des sklerotischen Systems sein. Was wollen Sie denn dann sein?
Ja, das ist die Frage, was man sein will. Und ich glaube, bei der Beschreibung ist es wichtig, dass man erstmal das eigene Referenzsystem befragt. Und im Fall der kubanischen Realität war es so, dass das eigene Referenzsystem vom Quadrat zum Rhombus, zum Kreis, zum Kringel, zu was auch immer wurde. Und ich bemerkte, dass ich dachte, das ist die lateinamerikanische Realität, viele meiner Erzählungen spielen in der Lateinamerika, jetzt bin ich in Kuba, das wird ähnlich sein. Aber es ist nicht ähnlich und auch meine ostdeutsche Sozialisation, die mitunter als Filter oder als Folie ganz gut ist, um Sachen, die sich mit dem Thema Repression und Diktatur beschäftigen, einzutakten, war auch nicht hilfreich. Jedes Mal, wenn ich dachte, das ist ja nicht die DDR, das ist Palme, das ist Gutgelauntheit, das sind andere Menschen als die Leute, die ich damals in Sachsen um mich haben musste, merkte ich dann nach einer Weile, es ist sogar noch perfider. Es ist sogar noch untergründiger, dass man Repression nicht irgendwie zuordnen konnte, in dem Sinne, das ist das Graue, das ist das Massige der Macht, sondern es schleicht sich in den Alltag hinein. Es gibt dieses Komitee zur Verteidigung der Revolution. Da sind 80% der Kubaner Mitglied. Das ist so eine Art Nachbarschaftsstasi. Es geht um Überwachung, es geht aber auch um Blutspenden. Es geht um Wohnungszuweisung, es geht um Rationen. Das heißt, es ist alles so in einer Weise verknüpft, wie es sich Che Guevara gewünscht hat.
Diese Überwachung ist so stolz auf sich selbst, dass sie sich ein eigenes Museum gebaut hat, das sie dann da auch besuchen.
Ja, ich war im Stasi-Museum.
Was haben Sie da zu sehen bekommen?
Das war faszinierend, aber auch nicht wirklich lustig. Man geht durch eine Straße, die aus Styropor, Pappmaché und Sperrholz besteht und dann sind Fenster aufgemalt auf diese Kulissen und hinter diesen Fenstern sitzen wiederum Figuren und diese Figuren haben ein Fernglas an den Augen oder sie greifen zum Telefonhörer oder sie schreiben etwas auf und ich habe dann die Genossin Kuratorin gefragt, was das bedeuten soll und sie sagt, ja, also die Revolution nicht nur in jedem Land, nur in Kuba, auch nicht in jeder Stadt, sondern in jeder Straße, in jeder Wohnung.
Diese Ausstellung, was will die? Ist das Retro-Grusel für die ausländischen Besucher oder ist das eine Drohung an die Bevölkerung?
Ich glaube eher Zweiteres. Ich habe dann, als ich rausgegangen bin, Schulklassen gesehen, die dann in dieses Museum hineingingen. Die ausländischen Touristen hatten eher das Interesse, in die Bar zu gehen, wo Hemingway mal war, dann diese alten Frauen mit den Krinolineröcken zu sehen, diese Musiker mit der Cohiba und die Autos und alles ganz toll und ein bisschen Che Guevara, also diese Wim Wenders Welt als herabgesunkenes Kulturgut, gemischt mit dem Versprechen nach Sex, was natürlich dann für diese ausländischen Touristen dann auch die Realität ist von Sextourismus. Ich habe gemerkt, das ist auch ein großes Tabu, wie weit der Sextourismus entwickelt ist und wie weit die Fähigkeit bei den Leuten, die sowas in Anspruch nehmen, entwickelt ist, sich das schön zu reden nach dem Motto, der böse Imperialismus, Peace sagt Kuba mit dem Boykott, aber wir sind da und tun eben das Unsere. Also der Lebenslügen auch der westlichen Seite sind keine Grenzen gesetzt.
Jetzt sind Sie schon früher, als ich es geplant hatte, auf den Sex gekommen. Sie selber umgehen nämlich den Versuch des kubanischen Staates, genau zu regulieren, was Sie als Ausländer zu sehen bekommen, mit sehr intimen Begegnungen mit sehr, sehr vielen Kubanern.
Ja, so viel nun auch.
Naja.
Das hört sich jetzt...
Ja. Haben Sie den Eindruck, dass Sie ein Land besser kennenlernen, wenn Sie mit seinen Bewohnern schlafen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das als sehr respektlos oder frivol empfunden, ein Land zu bereisen, ohne in physischen Kontakt, das heißt natürlich selbstbestimmten physischen Kontakt von beiden Seiten, mit der einheimischen Bevölkerung zu kommen. Anders lässt sich ein Land auch nicht beschreiben, in dem Sinne, wenn es auch jetzt nicht bei diesem Akt bleibt, sondern die Möglichkeit ist, bei der Zigarette davor oder danach oder dazwischen etwas zu lernen über Sozialstrukturen, die man ansonsten nicht recherchieren kann. Das ist ja auch das Elend des heterosexuellen Spiegeljournalismus à la Relotius. Also man bleibt außen und muss sich dann etwas ausdenken, um die Klischees der Leserschaft zu füllen. Aber es gibt dann natürlich auch andere Möglichkeiten.
Sie gehen mit den Männern ins Bett und bekommen dann bei der Zigarette danach den ehrlicheren Einblick?
Ja.
Sie haben vorhin von Sextourismus gesprochen.
Ja, weil ich muss es ganz kurz erklären. Es ist ja so, dass einfach diese Barbekanntschaften vorher so oft von Showing Off geprägt sind, von Distinktionsgewinn, Suche. Aber danach, nach der Entspanntheit, gibt es dann die Möglichkeit, dass man Geschichten hört. Und viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, wissen ja nicht, dass ich Schriftsteller bin. Ich habe das auch nicht erzählt. Ich habe auch nicht gesagt, ich bin jetzt auf der Suche nach Geschichten. Erzählt mir etwas Spannendes. Also das war jetzt auch nicht die Hauptintention. Ich habe natürlich in dem Buch, um auch die Leute zu schützen, Namen verändert, Lokalitäten verändert, weil ich schon wusste, es ist immer noch eine totalitäre Diktatur und es wird genau geschaut, was über diese Diktatur auch im Umlauf ist.
Sie haben vorhin betont und tun das auch in dem Buch sehr ausdrücklich, dass das mit den Kubanern, mit denen Sie zusammenkommen, auf Freiwilligkeit betont. Und Sie schildern das auch sehr selbstironisch, wie dann der Blick der jungen Männer an Ihnen herunterwandert, und zwar bis zur Hosentasche, wo das Geld vermutet wird. Das führt zu einem starken Changieren in Ihrem Buch. Es gibt ein ständiges gegenseitiges Taxieren, Unsicherheiten bei aller Vertrautheit trotzdem. Und auch selbst in den intimsten Situationen, bei denen Sie ja in der Tat viel mehr erfahren, als Sie es sonst nicht mitbekommen haben, das merke ich dann schon beim Lesen, dass Sie uns die Intimitäten nicht einfach nur erzählen, weil sie intim sind, sondern weil sie eben etwas transportieren.
Ja,
auch da gibt es ja immer wieder Momente, in denen dann doch wieder die Menschen Angst haben, weiter über bestimmte Dinge zu sprechen. Noch viel deutlicher ist das aber, wenn sie sich dann treffen mit Schriftstellern zum Beispiel. Wenn sie Leonardo Padura treffen, dessen Literatur sie bewundern, der im Gespräch mit ihnen allmählich nervös wird, fahrig, am Ende regelrecht zittert. Warum?
Weil ich unbewusst eine rote Linie überschritten hatte.
Welche war das?
Die rote Linie betraf eine Frage, weshalb er sich einem Appell nicht angeschlossen hat, der 2002 vom Regime lanciert wurde, um die Verurteilung von Dissidenten zu rechtfertigen. Es war wie, man kann es vergleichen vielleicht mit der Biermann-Ausbürgerung in der DDR oder mit der Charta 77 in der Tschechoslowakei, wo dann auch regimetreue Künstler verpflichtet wurden, eine Gegenerklärung zu unterschreiben. Und Leonardo Padura hat das nicht getan. Ich habe das nur erwähnt, nicht mal als Frage, weshalb er das getan hat. Und dann machte ich wirklich die schockierende Erfahrung, dass jemand im Alter meines Vaters anfängt zu schwitzen, seine Zigarette in der Hand voller Nervosität zu zerknüllen und sagt, also Moment, das ist jetzt eine Richtung des Gesprächs, in die wir nicht gehen können. Und das ist ein Autor, der in Kuba den Nationalpreis bekommen hat, der in alle Weltsprachen übersetzt ist.
Sie fragen ihn das ja sogar, ob ihn seine Popularität im Westen denn nicht schützt.
Ja.
Was antwortet er?
Er sagt, in Kuba ist niemand geschützt. Und ich glaube, solche Sätze, die ich in Variationen dann auch von anderen Leuten, die weniger prominent waren, erlebt habe, möchte ich dann auch wirklich dagegen setzen, gegen diesen westlichen Narrativ, Cambio oder Wechsel auf Kuba, es wandelt sich. Es wandelt sich in dem Sinne, dass westliche Touristen einfacher hin können. Aber was die Angststruktur in der Bevölkerung betrifft, hat sich überhaupt nichts geändert. Und das war wirklich eine ungeheuer prägende Erfahrung, was ins halb witzig echangierte, war meine Begegnung mit den kritisch loyalen Autoren, wenn man diesen DDR-Terminus auf Kuba verwenden will. Das waren Leute, die mich zuerst gefragt haben, noch eh darum ausgeschenkt wurde, sagen Sie mal, was ist mit den halbkritischen Autoren in der DDR nach Mauerfall geschehen? Das heißt, die waren mental schon vorbereitet, dass irgendetwas passieren wird. Und dann wurde das Thema gleich wieder fallen gelassen, aber am Anfang wollten sie schon wissen, was ist mit denen passiert.
Ja. Klischeehafte Kuba-Bücher, die enden dann vielleicht mit einer Abrechnung mit dem Regime und einer Liebeserklärung an die Menschen. So einfach ist das bei Ihnen alles nicht. Mit welchen Gefühlen haben Sie denn Kuba wieder verlassen?
Ich habe Kuba mit dem Gefühl verlassen, dass es eine Gesellschaft ist, die durch die Diktatur ungeheuer traumatisiert ist. Gleichzeitig eine Gesellschaft, die durch die soziale Modernisierung, die natürlich auch stattgefunden hat, einen Standortvorteil haben könnte im Sinne von Bildung, Gesundheit, im Sinne des Fehlens traditioneller Hierarchien. Die Hierarchien haben sich jetzt anders situiert, aber wenn diese Diktatur einmal weg wäre und dieses ungeheure Improvisationstalent der Kubaner wirklich sich entfalten könnte, mit dieser Sensibilität auch für so etwas wie soziale Fairness, könnte es im besten Sinn dann ein Sozialstaat werden, wie wir ihn in Chile kennen, wie wir ihn in Uruguay kennen, wie wir ihn in Costa Rica kennen. Das ist ja auch alles Realität. Wir haben ja jetzt nicht nur diese alternative Parteidiktatur oder US-gestützte Oligarchenherrschaft. Es gibt ja auch das andere. Und meine Hoffnung wäre, dass das irgendwann passiert, dass die Kubaner das hinbekommen oder hinbekommen dürfen, dass sich das in einer modernen Sozialdemokratie entwickelt. Aber das ist wirklich, das ist allerleiseste Zukunftsmusik.
Das sagt der Schriftsteller Marco Martin. Er ist für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert mit seinem Buch Das Haus in Habana, ein Rapport. Dankeschön, Herr Martin.
Danke auch.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.